Und ja, bevor wir diesen wunderbaren Text uns genauer anschauen wollen in Apostelgeschichte 12, lass mir noch zuvor beten, unseren Gott, Herr, um Kraft bitten. Jesus Christus, hab Dank für diesen Tag, wie schon zuvor gebetet wurde, den du gemacht hast. Hab Dank, Herr, dass wir jetzt dein Wort hören dürfen. Wir danken dir für das wunderbare Vorbild, ja, der jungen Gemeinde, aber noch viel mehr. Danke, dass wir von dir dadurch lernen können, Herr, wie deine Eigenschaften sind, dass du souverän bist, dass du gnädig bist, dass du siegreich bist, Herr. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du unser Herzen darauf vorbereitest und, ja, heilige uns durch in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit, Herr. Hab Dank, dass, ja, dass wir Gemeinde sein dürfen, immer noch, dass es die Gemeinde gibt und wir werden sehen, es gab viele Widersacher, Herr, und, aber die Gemeinde ist da und sie ist lebendig und auch das erleben wir hier an diesem Ort, Herr. Hab Dank für diese Geschwister, für ihren Dienst hier, mögest du sie segnen. Gepriesen seist du. Amen. Stell dir vor, wir befinden uns mehrere Jahre in der Zukunft. Die Situation der Gemeinde in Deutschland hat sich stark verändert. Christliche Freikirchen werden als Feinde der Gesellschaft eingestuft. Das Anmieten von Räumlichkeiten ist schon lange nicht mehr möglich. Früher konntest du noch mit deiner Bibel unter den Arm zum Gottesdienst spazieren. Jetzt liegt sie gut verstaut in deiner Tasche. Nicht etwa, um die edle Lederhülle deiner Bibel zu schützen, sondern um sie vor fremden Blicken zu schützen. Während du auf dem Weg zur Gemeinde bist, lässt du nervös deinen Blick über deine Schulter schweifen. Du musst dir ganz sicher sein, dass dir niemand folgt. Das fröhliche, laute Singen im Hauskreis gehört längst der Vergangenheit an. In den sozialen Medien werden Christen auf Übelste verspottet. Dein soziales Umfeld lehnt dich für deinen Glauben an Christus ab. Familienangehörige gehen nicht mehr ans Telefon, wenn deine Rufnummer angezeigt wird. Dazu kommt noch, dass zwei treue Geschwister ihr Leben für Christus lassen mussten. Und wäre das nicht schlimm genug? Jetzt wurde der nächste Leiter deiner Gemeinde ohne Grund ins Gefängnis geworfen. Es ist mit dem Schlimmsten zu rechnen. Ja, was denkst du? Wirkt die Illustration zu dramatisch? Nein, die junge Gemeinde war in einer ähnlichen Situation. Und selbst in diesem Moment, gibt es weltweit Geschwister, die ein ähnliches Martyrium erleiden müssen. Und deshalb frage ich dich, wie würdest du auf solch eine Situation reagieren? Und diese Frage möchten wir uns heute stellen und am Ende zum einzigen richtigen Schluss kommen, nämlich Gottes Vorhaben sind nicht zu durchkreuzen. Und so lautet auch unser Predigtthema heute. Gottes Vorhaben sind nicht zu durchkreuzen. Den heutigen Predigttext finden wir im 12. Kapitel der Apostelgeschichte. Aber lasst mich noch was zu diesem wunderbaren Buch sagen, bevor wir zu unserem Abschnitt gehen. Obwohl es ein Geschichtsbuch ist, ist es voller Predigten. Schätzungsweise 25% sind Predigten. Und deshalb ist dieses Buch auch der perfekte Übergang von den Evangelien zu den Briefen. Die Hauptthemen sind das Wirken des Heiligen Geistes, Entstehung der Gemeinde und die Ausbreitung des Evangeliums. Wir finden sogar eine geografische Einteilung des Buches im ersten Kapitel. Apostelgeschichte 1,8. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Dies waren die letzten Worte Jesu vor seiner Himmelfahrt. Damit könnten wir sagen, die ersten 7 Kapitel finden in Jerusalem statt. Danach Kapitel 8 bis 12, Judäa und Samarien. Und Kapitel 13 bis 28, bis an das Ende der Erde. In einigen Handschriften trägt die Apostelgeschichte den Namen Taten. Und diese Taten wurden stark mit den Aposteln in Verbindung gebracht. In den ersten 12 Kapiteln spielt der Apostel Petrus eine wichtige Rolle. Ab Kapitel 13 bis 28 verschiebt sich der Fokus auf Paulus. Anstatt den Namen Apostelgeschichte wäre es viel passender, die Taten des Heiligen Geistes zu verwenden. Der Heilige Geist ist die treibende Kraft hinter den Aposteln. Und lasst mich die ersten Verse des Buches lesen. Wir gehen ins erste Kapitel und lesen die ersten 3 Verse. Vers 1 heißt es: Den ersten Bericht habe ich verfasst, O Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Vers 2, bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde. Nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehle gegeben hatte. Wir lesen noch den 3. Vers. Ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tage erschien und über das Reich Gottes redete. Wir haben gelesen, den ersten Bericht habe ich verfasst. Aber wer verbirgt sich hinter diesem Ich? Und was war der erste Bericht? Lasst mich zuvor erklären, wer die Person hinter dem Ich ist. Es ist der Arzt namens Lukas. In Kolosser 4, Vers 14 lässt Paulus von den Grüßen. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt. Er war ein enger Mitarbeiter des Apostel Paulus. Und ja, ihr wisst es, das ist nicht das einzige Werk, was er geschrieben hat, sondern auch das Lukas-Evangelium. Und er schrieb beide Berichte an den gleichen Empfänger. Und auch das haben wir gelesen an Theophilus. Er war der Empfänger dieses Berichtes, der Apostelgeschichte. Und ein sehr interessanter Name, Theos, wissen wir, es bedeutet Gott. Und Philos bedeutet Freund, also Freund Gottes, war die Bedeutung hinter seinem Namen. Im späteren Teil des Buches, zum Beispiel ab Kapitel 15, verwendet Lukas das Wort wir. Damit bezieht er sich ein. Er war auch zum Teil ein Augenzeuge, was die späteren Kapitel betrifft. Mit der Gefangenschaft des Apostel Paulus in Rom findet das Buch ein abruptes Ende. Damit ist der Abfassungszeitraum sehr wahrscheinlich 60 bis 62 nach Christus. Spätere Ereignisse, wie es ausgegangen ist mit Paulus oder was danach gekommen ist, finden wir nicht in diesem Buch. Wie zuvor gesagt, der Titel der Predigt lautet: Gottes Vorhaben sind nicht zu durchkreuzen. Und die 19 Verse aus Kapitel 12 könnten wir folgendermaßen gliedern. 4 Gründe, weshalb Gottes Vorhaben für die Gemeinde nicht scheitern werden. 4 Gründe, weshalb Gottes Vorhaben für die Gemeinde nicht scheitern werden. Grund 1. Gott ist souverän. Die Verse 1 bis 5. Gott ist mächtig. Die Verse 6 bis 11. Drittens. Gott ist gütig. Die Verse 12 bis 17. Und zum Schluss, Gott ist siegreich. Die Verse 18 bis 19. Wir beginnen mit dem ersten Grund: Gott ist souverän. Und dazu lesen wir die ersten 5 Verse aus Kapitel 12. Um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Vers 4. Und als er ihn festgenommen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und übergab ihn 4 Abteilungen von je 4 Kriegsknechten zur Bewachung. In der Absicht, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. So wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht. Von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Im ersten Vers finden wir einen der mächtigsten Widersacher der jungen Gemeinde in Jerusalem. Es war Herodes Agrippa der Erste. Genau wie sein Großvater Herodes wurde eingesetzt von Rom. Seine Aufgabe war, für Stabilität in der Region zu sorgen. Damit war ihm jedes Mittel recht, um dieses Ziel zu erreichen. Viele der damaligen Christen mussten unter seinem Zorn leiden. Auch der Apostel Jakobus wurde ein Opfer seiner Kaltblütigkeit. Jakobus, er gehörte zu dem engeren Kreis der Jünger Jesu. Und für Herodes war es kein Problem, diese gewichtige Person der Gemeinde hinrichten zu lassen. Vers 2 heißt es, er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und dieses Vorgehen sorgte für Freude unter dem Volk. Vers 3. Aber warum war das Volk so gegen die Gemeinde? In den ersten 4 Kapiteln der Apostelgeschichte war das Volk sehr offen gegenüber der Gemeinde und dem Evangelium. Und selbst trotz Rückhalt beim Volk beginnt der Hohe Rat ab Kapitel 4 aktiv gegen die Apostel vorzugehen. In Kapitel 7 und 8 kippt die Situation völlig. Ab diesem Zeitpunkt wendete sich das Volk von der Gemeinde ab und stellte sich auf die Seite der religiösen Elite. Und nicht nur das, sie beteiligten sich sogar aktiv dabei an der Steinigung des Stephanus, Kapitel 7. Ab Kapitel 8 und den folgenden hat das Volk und ihre Führer einen gemeinsamen Feind. Ihr Feind ist Christus und seine Gemeinde. Damit ist der gemeinsame Schulterschluss, denn Kapitel 7 begann, vollendet. Kapitel 8, 1 heißt es, und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und die Aussage aus der Apostelgeschichte 2, 27, und sie waren angesehen bei dem ganzen Volk, gehörte zu diesem Zeitpunkt zur Vergangenheit an. Damit war diese Situation eine ernste Bedrohung für die damaligen Geschwister. Herodes hatte nicht nur die nötige Macht, sondern auch Rückhalt beim Volk. Die Gesellschaft stand hinter ihm. Und solange die Lage in der Region stabil blieb, hat Rom nichts gegen sein Vorhaben. Zuspruch beim Volk sorgt für Stabilität. Und das wiederum sorgte für Wohlwollen bei seinem Arbeitgeber Rom. Nach der erfolgreichen Hinrichtung von Jakobus gab es aus menschlicher Sicht für Herodes keine Limits mehr. Nicht ohne Grund war Petrus als Nächster auf seiner Liste. Und Petrus galt als das Sprachrohr der Jerusalemer Gemeinde. Auf seine Predigt zu Pfingsten taten 3000 Zuhörer Buße und ließen sich auf den Namen Jesu taufen, Apostelgeschichte 2. Und selbst der Hohe Rat kam nicht aus dem Staunen heraus, dass solch eine ungelehrte Person, zu denen sie Petrus zählten, über solch eine Redegabe verfügte, Apostelgeschichte 4. Und auch beim nächsten Aufeinandertreffen zwischen dem Hohen Rat und Petrus konnten sie ihm nicht verbieten, im Namen Jesu zu lehren. Man muss Gott mehr gehorchen als die Menschen, Apostelgeschichte 5, 28. Das war seine Antwort, seine passende Antwort. Und deshalb war Petrus das perfekte Ziel, um die Gemeinde weiter zu schwächen. Auch der Zeitpunkt seiner Gefangennahme war optimal von Herodes ausgewählt. Das Fest der ungesäuerten Brote. Die biblische Grundlage für das Fest finden wir in 2. Mose 12. Dort heißt es, oder dort finden wir, wie es gefeiert werden soll. 7 Tage lang sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Und Beginn und Ende des Festes. Und ihr sollt am ersten Tag eine heilige Versammlung halten, ebenso am 7. Tag eine heilige Versammlung. Keine Arbeit sollt ihr an diesem Tag tun. Und was war der Grund dahinter, hinter diesem Fest? Auch das finden wir in 2. Mose 12. Und haltet das Fest der ungesäuerten Brote, denn eben an diesem Tag habe ich eure Heerscharen aus dem Land Ägypten herausgeführt. Und mit dem Essen des Passahlamms wurde das Fest der ungesäuerten Brote eröffnet. Damit sind diese beiden Feiern, also das Passa, aber auch das Fest der ungesäuerten Brote miteinander verknüpft. Und diese Feiertage gehörten zu einem von 3 Wallfahrtsfesten, zu der jeder männliche Jude ab 13 nach Jerusalem zum Tempel pilgern musste, um es dort zu feiern. Und damit quoll Jerusalem über mit Pilgern. Und sie waren emsig damit beschäftigt, sich auf die Feierlichkeiten vorzubereiten. Und stell dir vor, du planst einen öffentlichen Schauprozess und niemand interessiert sich dafür, weil alle zu beschäftigt sind. Oder sollte ich besser sagen, niemand interessiert sich noch nicht dafür. Und das war die große Sorge des Herodes. Aber nach dem Passa würde es schon ganz anders aussehen. Und aus diesem Grund wollte Herodes Petrus nach dem Passafest den Prozess machen. Die optimale Gelegenheit, seine Gunst und seine Aufmerksamkeit bei dem Volk zu steigern. Er verstand es, auf das richtige Timing zu achten. Kommt dir solch ein Vorhaben nicht bekannt vor? Ja, in den Evangelien finden wir ein ähnliches Bestreben. Dort lesen wir von Machthabern, die den richtigen Moment für einen Mord planten. Das waren die religiösen Leiter zur Zeit Jesu. Im Gegensatz zu Herodes bevorzugten sie, im Verborgenen zuzuschlagen, wenn die Volksmenge die Stadt wieder verlassen hat. Dann wollten sie Jesus beseitigen. Tja, die Suche nach dem richtigen Moment. Und in beiden Fällen durchkreuzte Gott ihr Vorhaben. Er durchkreuzt das Vorhaben seiner Widersacher. Trotz der gründlichen Planung dauerte die Gefangenschaft des Apostels nicht allzu lang. Seine Bewachung bestand aus 4 Gruppen mit jeweils 4 Kriegsknechten. Insgesamt wurden 16 Personen abgestellt, um Petrus zu bewachen. Jetzt könnte man sich fragen, ging von Petrus wirklich so eine große Gefahr aus? Dass so ein Vorgehen gerechtfertigt wird? Man könnte denken, sie hätten Simson höchstpersönlich in Gefangenschaft, anstatt Petrus, dem Prediger. Der Plan des Herodes war viel zu wichtig. Die eine Seite setzt auf Gitterstäbe, Mauern und Wachen. Die Gemeinde dagegen vertraut auf die Kraft des Gebets. Ende von Vers 5 heißt es, von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Das war ihre Antwort darauf. Sie standen ihrem Bruder im Gebet bei. Sie beteten, anstatt auf die Umstände zu schauen. Sie suchten die Gegenwart Gottes im Gebet und das mit Hingabe und Ausdauer. Aber wie sieht es mit der Souveränität Gottes in diesem Abschnitt aus? Ich habe doch gesagt, Gott ist souverän am Anfang. Man könnte sagen, hier läuft etwas nicht nach Plan. Keine Sorge. Keine Sorge, liebe Geschwister, Gott sitzt immer noch im Regiment. Er hat alles unter seiner Kontrolle. Könnt ihr euch daran erinnern, was Jesus zu Petrus und Jakobus oder ihnen vorausgesagt hat. In Johannes 21, 18 bis 19 heißt es, oder deutet Jesus darauf hin, dass Petrus im hohen Alter gewaltsam sterben werde. In Vers 18 heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Und in Vers 19 finden wir die Deutung. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Das hat Jesus dem Petrus vorausgesagt. Damit wusste Petrus, dass seine Zeit noch nicht gekommen war. Er sollte in einem höheren Alter sterben. Und in Markus 10, 39 sagte Jesus zu Jakobus und Johannes, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke. Und das Trinken dieses Kelches impliziert ihr zukünftiges Leiden. Damit läuft alles nach Plan, auch was Jakobus betrifft. Gott wirkt souverän in den Leben der Gemeinde und in deinem Leben gleichermaßen. Er hat alles unter Kontrolle. Und Petrus konnte ruhig in Gefangenschaft schlafen. Man könnte sagen, das bequemste Kissen ist immer noch die Souveränität Gottes. Petrus war nicht in den Händen von Herodes und seinen Kriegsknechten, sondern in den Händen seines Gottes. Und Gott ist unser liebevoller Vater, der uns niemals mehr auferlegen wird, als wir tragen können. Und alle Dinge müssen zum Besten dienen. Alle Dinge. Ja, auch Gefängnisaufenthalte, Anfeindungen, Krankheiten, komplizierte Situationen sind damit abgedeckt. Alle Dinge. Und auch wenn wir nicht immer alles verstehen, hat es doch einen Sinn. Und dieser lautet, es muss zum Besten dienen. Und dieser Trost gilt aber nicht nur für dich, gilt nur für dich, wenn du zu Christus gehörst. Wenn du nicht zu Christus gehörst, gilt dieser Trost nicht für dich. Und wir müssen auch sagen, dass Gottes Pläne sich unterscheiden. Bei Gott gibt es keine One-Fits-All-Lösung. Petrus befreit aus den Händen des Herodes. Jakobus dagegen nicht. Und in allen Fällen sind seine Pläne weise und gut. Passend zu seinem Wesen. Deshalb können wir sagen, seine Pläne sind maßgeschneidert. Seine Pläne sind maßgeschneidert. Aber was seine Forderung betrifft, gelten natürlich keine Unterschiede. 1. Thessalonicher 4,3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Wenn es um seine Forderung geht, da können wir nicht sagen, ja, das ist alles unterschiedlich. Nein, was sein Plan für dein Leben betrifft, gibt es Unterschiede. Aber seine Forderung ist, dass du ihn verherrlichst. Dass du ein Leben zu seiner Ehre führst. Und so oft neigen wir dazu, den Willen Gottes für unser Leben erforschen zu wollen. Kennt ihr das? Was ist der Plan Gottes für mein Leben? Aber denkt dran, im Neuen Testament liegt der Fokus auf der Gemeinde. Und du bist ein Teil davon, wenn du zu Christus gehörst. Deshalb sollten wir uns nicht fragen, was bringt es mir, sondern was bringt es der Gemeinde? Wir haben den ersten Grund gehört, weshalb Gottes Vorhaben für die Gemeinde nicht scheitern werden. Eines davon ist Gottes Souveränität. Der zweite Grund lautet, Gott ist mächtig, die Verse 6 bis 11. Und weil er mächtig ist, werden seine Vorhaben für die Gemeinde nicht scheitern. Wir lesen die Verse 6 bis 11. Als nun Herodes ihnen vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Kriegsknechten, mit zwei Ketten gebunden, und die Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu und ein Licht erglänzte in dem Raum. Er weckte aber Petrus durch einen Schlag an die Seite und sprach: Steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und Engel sprach zu ihm: Umgürte dich und ziehe deine Schuhe an. Und er tat es. Und jener spricht zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass es wirklich war, was durch den Engel geschah, sondern er meinte, ein Gesicht zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache hindurchgegangen waren, kamen sie zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führte. Und dieses öffnete sich ihnen von selbst. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit. Und mit einem Mal verließ ihn der Engel. Vers 11, da kam Petrus zu sich und sprach: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seine Engel gesandt und mich errettet hat aus der Hand des Herodes und von allem, was das jüdische Volk erhoffte. Ja, im Vers 6 finden wir den schlafenden Petrus, der in zwei Wachen gekettet war, und die anderen bewachten die Tür. Zwei innerhalb der Zelle, die anderen außerhalb. Damit wurde eine mögliche Befreiung oder Befreiungsversuch vorgebeugt. Und erstaunlich, dass Petrus in solch einer bedrohlichen Situation überhaupt schlafen konnte. Aber er wusste, sein Gott ist souverän. Denkt an das Kissen. Wie kann das sein? Diese Antwort ist nur in seinem Gottvertrauen zu finden. Er wusste, dass der mächtige Gott auf seiner Seite ist und dass Gott sein Vorhaben zum Ziel bringen wird. Und dennoch fand seine Nachtruhe ein plötzliches Ende. Als ein Engel auftaucht und Petrus einen Schlag in die Seite verpasste, schlaftrunken folgt Petrus den Aufforderungen des Engels. Er folgt ohne zu fragen. Auf wunderbare Weise lösen sich die Ketten von seinen Händen. Auch wenn Petrus alles mitmacht, wirkte die Situation für ihn alles andere als real. Er glaubte, es wäre eine Vision. Vers 9, er meinte, ein Gesicht zu sehen. Lass mich noch die Geschehnisse zum Abschnitt zusammenfassen. Wir haben einen kollektiven Tiefschlaf bei seinen Bewachern. Ein Engel erscheint plötzlich, Metallketten lösen sich von seinen Händen. Das ungehinderte Verlassen des Gefängnisses und selbst die schweren Stadttore öffnen sich von selbst, um Petrus zu begrüßen. Kein Zweifel, hier stellt Gott seine übernatürliche Macht zur Schau. Alle Naturgesetze haben ihren Ursprung in Gott. Damit kann Gott frei über diese verfügen. Genau wie es hier der Fall war. Wir haben von einem Engel gelesen, der ohne Vorankündigung auftaucht. Sein Erscheinen und sein Verschwinden findet plötzlich statt. Vers 10 heißt es: Mit einem Mal verließ ihn der Engel. Schnell sind diese machtvollen Diener Gottes, die Gott benutzt, um seine Macht zu demonstrieren. Und nach dem Verschwinden des Engels kam Petrus wieder zum vollen Bewusstsein. Im Herzen des Apostels breitet sich eine Erleichterung und Freude aus. Und seinen dankbaren Lobpreis lesen wir am Ende von Vers 11. Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seine Engel gesandt und mich errettet hat aus der Hand des Herodes und von allem, was das jüdische Volk erhoffte. Gottes Vorhaben sind nicht zu durchkreuzen. Wir haben von der Macht Gottes gehört, die durch den Engel und die wunderbare Rettung sichtbar wurde. Er ist der gleiche Gott wie damals und heute. Gott ist heutzutage nicht weniger mächtig als damals, nur weil Gott seine Tat nicht mehr so sichtbar demonstriert wie damals, tut er dennoch Wunder. Und natürlich war es damals eine besondere Zeit. Wir müssen aufpassen. Die Geschehnisse in der Apostelgeschichte können wir nicht reproduzieren. Und die sichtbaren Wundertaten dienten auch der Beglaubigung. Sie hatten einen Grund. Aber sie dienten nicht nur zur Beglaubigung, sondern auch als eine Ermutigung, wie in diesem Fall für Paulus und die Gemeinde. Lasst uns in unseren Gebeten mit Gottes Eingreifen rechnen. Wie auch immer sein Eingreifen sich dann zeigt, das können wir nicht beeinflussen. Es ist Gott, der wirkt. Und jetzt komme ich zu einer persönlichen Frage. Jetzt will ich persönlich werden. Gibt es in deinem Leben eine Situation, mit denen du schon abgeschlossen hast? Gibt es so eine Situation? Betest du noch für Heilung, auch wenn es aus menschlicher Sicht keine Hoffnung mehr gibt? Hast du als Single aufgehört, für einen Ehepartner zu beten? Betest du noch für deine ungläubigen Familienmitglieder? Lass dich nicht entmutigen. Vertraue auf deinen mächtigen Gott. Eine spannende Frage habe ich jetzt für dich. Wie würden wir auf solch eine ungerechte Festnahme eines Bruders oder Schwester reagieren? Würden wir es selbst in die Hand nehmen und einen Aufruhr starten? Zu diesem Zeitpunkt bestand die Gemeinde aus mehr als 3000 Personen. Gut organisiert, kann man damit viel erreichen. Selbst auch in der heutigen Zeit. Aber ich bitte dich, es nicht falsch zu verstehen. Die Gemeinde ist keine Bewegung des Schwertes. Im Rahmen der Legalität dürfen wir unsere Möglichkeiten nutzen. Denkt an Paulus, als er sich auf sein römisches Bürgerrecht berief. Aber lasst uns, bevor wir handeln, lasst uns erstmal mit dem Gebet beginnen. Wir sind schnell beim Handeln. Aber lasst uns zuvor beten. Gott ist mächtig, wir nicht. Gott ist mächtig. Und lasst uns das nicht vergessen. Vier Gründe, weshalb Gottes Vorhaben für die Gemeinde nicht scheitern werden. Gott ist souverän, die Verse 1 bis 5. Gott ist mächtig, die Verse 6 bis 11. Und der dritte Grund lautet, Gott ist gütig, die Verse 12 bis 17. Wir lesen den Abschnitt, Vers 12. Und er besann sich und ging zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Als um Petrus an der Haustür klopfte, kam eine Magd namens Rhode herbei, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, machte sie vor Freude die Tür nicht auf, sondern lief hinein und meldete, Petrus steht vor der Tür. Sie aber sprachen zu ihr, du bist nicht bei Sinnen. Aber sie bestand darauf, dass es so sei. Da sprachen sie, es ist sein Engel. Petrus aber fuhr fort zu klopfen. Und als sie öffneten, sahen sie ihn und erstaunten sehr. Er gab ihnen aber mit der Hand ein Zeichen, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis geführt hatte. Er sprach aber, meldet dies dem Jakobus und den Brüdern. Und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Ja, wir können richtig mit Petrus mitfühlen, wie gut es tat, die kühle und frische Nachtluft zu atmen. Keine Einschränkung durch Ketten, weit entfernt von seinen Bewachern. Und nach seiner Flucht macht er sich auf, wie es heißt, zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, Vers 12. Er wusste, wo seine Glaubensgeschwister zu finden sind. Er hatte keine Zeit zu verlieren und er ging direkt dorthin. In dem genannten Haus der Maria waren viele versammelt, um für Petrus zu beten. Was für ein wunderbares Vorbild. Schaut euch nochmal oder im Nachhinein die Verse 5 und Vers 12 an. Die steht für ihre Hingabe, die Hingabe der Geschwister. Sie beteten für Petrus. Und als Petrus den genannten Ort erreicht hatte, klopfte er an der Tür. Eine Dienerin namens Rode hörte das Klopfen. Und die gehörte Stimme konnte sie dem Apostel zuordnen. Was für eine euphorische Freude kam über sie. Die Freude war sogar so groß, dass sie nicht in der Lage war, ihm die Tür zu öffnen. Stellt euch das vor. Freudig berichtete sie den Anwesenden, Petrus steht vor der Tür. Und sie dachten sich, das kann doch nicht wahr sein. Und sie aber sprachen, du bist nicht bei Sinnen. Stellt euch vor, diese Magd, sie freut sich. Und sie sagen, ja, du bist doch nicht bei Sinnen. Aber sie ließ sich davon nicht abbringen. Sie blieb bei ihrer Aussage, dass es Petrus sei. Und in gewissem Maße machten sie sich sogar lustig über sie. Mit der Aussage, es ist sein Engel. Die Betonung liegt auf sein. Dies war eine Anspielung auf den jüdischen Aberglaube, dass jeder einen persönlichen Schutzengel hat. Der Aberglaube lehrte, dass solch ein Engel das Aussehen der zu beschützenden Person annehmen kann. Und deshalb auch die Aussage, es ist sein Engel. Und diese jüdische Tradition wird nirgends in der Bibel bestätigt. Ja, Gott setzt seine Engel ein, um die Seinen zu beschützen. Wie es auch bei Petrus der Fall war, dennoch hat niemand einen exklusiven Engel, über den er verfügen kann. Der dafür da ist, um dich zu beschützen. Und im Grunde waren sie sehr erstaunt, dass Gott so schnell ihre Gebete erhört hat. Aber war das nicht der Grund ihres Gebetstreffens? Sie sind doch zusammengekommen, um dafür zu beten. Und dann auf einmal waren sie erstaunt. Vers 16, und als sie öffneten, da gab es keine Grenze für ihre Freuden. Genau wie ihr Staunen. Petrus stand gesund und munter vor ihnen. Als Petrus sie mit einem Handzeichen zum Schweigen brachte, erzählte er ihnen von seiner außergewöhnlichen Flucht. Und Gott erwies nicht nur Petrus seine Güte, als er ihn befreite, sondern auch gegenüber der ganzen Gemeinde. Sie mussten schon den Tod des Stephanus und des Jakobus beklagen. Und Gott ersparte ihnen weitere Schmerzen, indem er Petrus errettete. Und wir haben von der großen Freude der Magd Rode gehört. Rode heißt Rose. Was meint ihr, wie groß ihr Schmerz gewesen wäre, hätte Petrus das gleiche Schicksal ereilt wie Jakobus? Das trifft natürlich auf die ganze Gemeinde zu. Und dennoch möchte ich bewusst diese Magd Rode als ein Beispiel nehmen, weil das Gehörte sie so sympathisch macht. Wie diese Magd, anstatt die Tür zu öffnen, erstmal zu den anderen läuft. So eine Freude. Vers 17, meldet dies dem Jakobus und den Brüdern. Und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. In Vers 17 ist von einem anderen Jakobus die Rede. Nicht der Jakobus, der zuvor hingerichtet wurde. Nämlich Jakobus, der Halbbruder des Jesus. Es war der Halbbruder von Jesu. Der später in der Apostelgeschichte wird er ein Leiter der Jerusalemer Gemeinde. Und nach dem 12. Kapitel wird es still um Petrus, was die Apostelgeschichte betrifft. Ja, da auch noch Briefe geschrieben. Es war Zeit, den Staffelstab zu übergeben. Aber jetzt rückte Paulus mehr und mehr in den Fokus. Denkt daran, der missionarische Schwerpunkt verlagerte sich jetzt auf andere Regionen des Römischen Reiches. Und wir können einiges von unseren damaligen Geschwistern lernen. Sie versammelten sich, um zu beten. Und sie beteten mit Ausdauer und Leidenschaft. Ja, wo sie das natürlich nicht erwartet haben, dass dieses Gebet so schnell erhört, aber dennoch mit Ausdauer und Leidenschaft. Sie beteten einfach. Und sie ließen die eigenen Verpflichtungen ruhen. Ihre eigenen Sorgen gerieten in Vergessenheit. Und sie nahmen eine Anstrengung in Kauf. Sie beteten bei Nacht. Und lasst uns auf wichtige Gebetsanliegen unserer Geschwister konzentrieren. Und nicht nur an unsere eigenen Anliegen denken. So schnell bin ich bei meinen eigenen Anliegen. Deshalb lasst uns für unsere Geschwister beten. Und wenn sie eine Not haben, umso mehr. Und das wollen wir ausdauernd tun und treu. Von der Güte unseres Gottes, der Petrus verschont hat und viel Schmerz und Kummer damit verhindert hat, kommen wir jetzt zum letzten Grund, weshalb Gottes Vorhaben für die Gemeinde nicht scheitern werden. Gott ist siegreich, die Verse 18 bis 19. Als es nun Tag geworden war, entstand eine nicht geringe Bestürzung unter den Kriegsknechten, was wohl aus Petrus geworden sei. Als aber Herodes nach ihm verlangte und ihn nicht fand, verhörte er die Wachen und ließ sie zur Hinrichtung abführen. Und er ging aus Judäa nach Caesarea hinab und hielt sich dort auf. Ja, Vers 18, wir haben eben gelesen, am Morgen nach der spektakulären Flucht brach bestimmt eine Panik unter diesen Wachen aus. Wo kann er nur sein? Wo ist dieser Petrus? Und die haben bestimmt das ganze Gebäude auf den Kopf gestellt, um ihn zu finden. Und sie konnten sich schon erahnen, ja, was Herodes ihnen antun wird. Auf solch ein Versagen stand nämlich die Todesstrafe. Die Flucht eines Gefangeneninsassen war das Schlimmste, aber auch das Letzte, was einer Wache passieren konnte. Das Schlimmste, aber auch das Letzte. Die Befragung durch Herodes endet immer mit der gleichen Antwort: Wir sind eingeschlafen. Wir sind eingeschlafen. Die gleiche Antwort. Und es folgte auch die gleiche Bestrafung, die Todesstrafe. Die ganze Planung war dahin. Der ersehnte Volkesjubel blieb aus für den König Herodes. Und wieder einmal war Gott siegreich. Gottes Pläne überschreiben die Pläne seiner Übersacher. Und zwar mit Leichtigkeit. Für den gedemütigten König war es an der Zeit, sich zurückzuziehen und seine Wunden zu lecken. Bei Herodes kam es nie zu einem Umdenken. Er rebellierte weiter gegen Gott. Apostelgeschichte 12, Vers 22 ließ er sich durchs Volk wie ein Gott feiern. Da heißt es, die Volksmenge aber rief zu ihm: Das ist die Stimme eines Gottes und nicht eines Menschen. Er widersprach ihnen nicht. Er hinderte sie nicht daran, dass sie ihn einen Gott nannten. Und damit war das Maß voll. Und es war Zeit für das Gericht Gottes über sein Leben. Auch er hatte eine Begegnung mit einem Engel, Vers 23. Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab. Und er verschied von Würmern zerfressen. Ja, diese Begegnung mit einem Engel endete tödlich, im Gegensatz zu der von Petrus. Nach all dem Gehörten, lasst uns dankbar sein, dass wir auf der richtigen Seite stehen. Ja, aber wie kam es dazu? Wie kam es dazu, dass du nicht auf der Seite des Herodes bist? Wie kam es dazu, dass du nicht mehr auf der Seite der Verfolger der Gemeinde bist, sondern ein Teil der Gemeinde bist? Wie kam es dazu? Es war Gott, der dich auf seine Seite zog. Und wir waren selbst Feinde Gottes und dennoch zog er uns auf seine Seite. Was für ein unverdientes Geschenk. Frieden mit Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Und sein Evangelium siegt über unsere Sünde und es macht uns zu Siegern. Es siegt über unsere Sünde und wir haben Anteil an dem Sieg Christi, an dem Sieg Gottes. Und wann errang er diesen Sieg? Du warst zu diesem Zeitpunkt nicht mehr anwesend als Person. Du warst nicht anwesend, als Christus sich dafür entschied, für dich, auf einen staubigen Hügel außerhalb der Stadt zu leiden und zu sterben. Da errang er den Sieg. Und er hat dich auf seine Seite gezogen. Dein Beitrag war die Sündenschuld. Und hier hat Christus vollständig gesühnt, wenn du zu ihm gehörst. Ist er dein Herr und Retter? Deshalb sage ich dir, wenn nicht, mein Freund, schieb es nicht weiter hinaus. Du brauchst Vergebung. Und ich möchte nicht, dass du wie Herodes endest. Sein Tod war schrecklich und beschämend, aber was danach kommt, ist noch viel schlimmer. Wir haben von der Zelle gehört, in der Petrus sich aufgehalten hat. Und glaub mir, Gott hat auch ein Gefängnis. Und dieses Gefängnis heißt Hölle. Eine Ewigkeit unter dem Zorn Gottes. Und von dort gibt es keine drinnen. Es ist zu spät. Aber es muss nicht so enden. Warum? Weil es Gott liebt. Gott liebt es, Sünder zu seiner eigenen Ehre zu retten, zu denen wir gehören. Deshalb, es muss nicht so enden. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Kehre um. Kenne deine Schuld. Tu Buße. Das bedeutet Umkehr. Kehre um zu Gott. Wende dich ab von deiner Sünde. Lass dir von Gott vergeben. Wir konnten es schwarz auf weiß lesen. Gottes Vorhaben sind nicht zu durchkreuzen. Vier Gründe, weshalb Gottes Vorhaben für die Gemeinde nicht scheitern werden, haben wir uns angehört. Gott ist souverän, Gott ist mächtig, Gott ist gütig und Gott ist siegreich. Aber wie ging es mit der Gemeinde weiter? Wie ging es mit der Gemeinde weiter? Spannende Frage. Apostelgeschichte 12, 24. Das Wort Gottes aber breitete sich aus und mehrte sich. Das Wort Gottes aber breitete sich aus und mehrte sich. Das Evangelium war nicht aufzuhalten. Und auch die spätere Kirchengeschichte unterschreibt diese Aussage. Und selbst in diesem Raum, wo wir gerade sind, gibt es lebendige Beweise, dass das Evangelium und die Gemeinde nicht aufzuhalten ist. Und wer sind diese Beweise? Ihr seid es, meine Lieben. Ihr seid es. Schaut euch an. Wo sind die Machthaber? Die Regime. Die Weltreiche. Wo ist das Römische Reich? Nichts. Aber ihr sitzt hier. Die Gemeinde ist lebendig. Amen. Jesus Christus, hab Dank. Hab Dank, dass du uns auf deine Seite geholt hast. Wir wollten alles andere, wir wollten weglaufen von dir. Wir hätten es lieber vorgezogen, Feinde von dir zu sein, aber du hast uns ein neues Herz geschenkt. Ein Herz, was mit Buße reagieren kann auf dich. Ein Herz, was glauben kann. Oh, danke. Danke, Jesus Christus, dass du so gnädig bist. Dass du so gütig bist zu diesen Geschwistern damals. Dass du ihnen so viel Schmerz erspart hast. Aber danke auch, dass du so gütig bist zu der Bibelgemeinde hier. Hab Dank. Hab Dank, dass wir dir vertrauen können. Es gibt keinen besseren Ort für unsere Sorgen. Es gibt keinen besseren Ort für unsere Sünden als das Kreuz. Wir wollen dir vertrauen, Herr Jesus Christus. Hab Dank. Ich möchte dich bitten, stärke du diese Geschwister hier an diesem Ort. Mögen sie ermutigt werden durch das Evangelium und den Gedanken, dass deine Pläne nicht zu durchkreuzen sind. Amen.